Ich lese Verse aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, 15 bis 18. Da geht es jetzt in diesem Abschnitt darum, dass wir aufgefordert sind, Glaubenstreue zu halten, indem wir das Wort Gottes beim Wort nehmen und nicht verfälschen lassen. Ich will Fleiß tun, dass ihr alle Zeit nach meinem Abschied solches im Gedächtnis halten könnt. Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesu Christi, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Da er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm geschah von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel geschehen, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Der Apostel Petrus schreibt diese Dinge nicht, weil wir ja nicht Gottes Wort kennen und weil wir nicht wissen, dass Gottes Wort wahr ist, sondern er schreibt es im Blick auf die letzten Tage, auf die Endzeit, wo das Wort Gottes abgeschwächt werden soll, wo nicht mehr alles so genau genommen werden soll, wie es gesagt ist. Darum diese Betonung: Es ist wahr, es ist richtig, die Gnade ist gekommen in Jesus Christus. Wir haben das Zeugnis vom Himmel selber gehört. Wir reden nicht von irgendeiner persönlichen Überzeugung, die wir uns erdacht haben oder durch andere gehört haben, sondern wir haben es erlebt. Die Stimme Gottes hat es bezeugt, dass Jesus sein geliebter Sohn ist, der in diese Welt kommt, um Sünder selig zu machen, und das aus Gnaden. Und dass diese Worte auch für unsere Zeit gelten, besonders für die Endzeit, können wir in mancherlei Berichten lesen. Da, wo angefangen wird, Gottes Wort nicht mehr so haben zu wollen oder stehen lassen zu wollen, wie es ist. Und ein riesiges Problem ist ja für viele religiöse Kreise, dass alles in Christus vollkommen ist und es ein Gnadengeschenk ist. Alle Religionen fordern ja Leistung. Leistung, die man erbringen muss, um selig zu werden, um einen gnädigen Gott zu haben. Und in manchen Religionen ist es so, dass wenn man das nicht bei einem Erdenleben schafft, darf man nochmal wiederkommen als Reinkarnationsgestalt und weiter probieren. Aber immer probieren, immer Arbeit, immer etwas tun, um Gott gefällig zu werden. Und wenn wir auch jetzt schon 500 Jahre nach der Reformation uns befinden, dann sind wir auf der einen Seite ja dankbar, dass wir die Bibel bekommen haben, so dass das Volk es lesen kann, dass wir in Deutsch lesen können und dass wir wirklich, und das betonen wir gerne, auch in dem Martin Luther ein von Gott geprägtes Werkzeug hatten, das gebraucht wurde, um diese Übersetzungen überhaupt die Gnade wieder neu ans Licht zu bringen und diese Übersetzung uns zu geben. Allein durch den Glauben, wie es im Römerbrief dann auch steht. Nicht durch die Werke, denn zuvor war er geschult worden, dass man viele, viele Werke und eben auch persönliche Kasteiungen auf sich nehmen muss, um irgendwie mit Gott eigenermaßen zurechtzukommen, anerkannt zu werden. Und das wurde damals schon bekämpft, wenn man sagte, allein durch den Glauben. Aber heute greift man es mehr auf denn je, dass das nicht wahr sein darf. Es gibt Konferenzen, wo man ganz bewusst nicht nur gegen Luther vorgeht, sondern gegen das, was er da gesagt hat. Denn wenn Luther schlecht ist, dann muss auch das, was er dort auf den Leuchter stellen durfte durch Gottes Gnade, auch schlecht sein. Wir müssen zurückkehren wieder zur Werkgerechtigkeit, zur Religion und nicht dem Evangelium glauben. Ich lese uns nur einen kurzen Passus, was ja in unseren Tagen alles so geschieht, gerade im Blick auf 500 Jahre Reformation, Gnadengeschenk wieder auf den Leuchter gestellt. Der Kardinal von Galenkreis wird vielen Protestanten nicht viel sagen. Der Kreis ist eine Formation, in der sich katholische Laien und Priester zusammengefunden haben, um urkatholische Lehren zu verteidigen. Wir leben ja auch in der Form der Ökumene. Der Ökumene, das heißt, was ist denn das? Ökumene ist ja eigentlich ein griechisches Wort und heißt ja Welt, ja? Aber man möchte unter diesem Begriff alle religiösen Strukturen zusammenziehen. Und zwar in den Schoß der römisch-katholischen Kirche. Alle sollen dorthin kommen. Und wenn der Papst jetzt in Auschwitz eine Viertelstunde auf der Bank gesessen hat, um über Holocaust nachzudenken, dann war das ein Zeichen dafür, ich bin auch für die Juden, ihr könnt auch zu mir kommen. Ja, das ist nicht nur eine innere Einkehr, das ist Programm. Das ist Programm, um alle Gruppen, sei es der Islam, sei es eben das Judentum und alle Schattierungen des Christentums in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Das allein durch den Glauben darf nicht sein. Du brauchst den Priester, du brauchst den Papst, du brauchst die Absolution, du brauchst die Beichte, du brauchst den Ablass. Es gibt bis zum heutigen Tag Ablasshandel. Gibt es, ja, da wird aufgefordert, wer dann nach Jerusalem pilgert, kriegt den Ablass der Sünde oder wer dahin pilgert, kriegt Ablass der Sünde. Das ist immer noch da. Und in diesen Kreisen, man muss sich das mal so vor Augen führen, wird darum gekämpft, dass man die Reformation quasi annulliert. Und dazu muss man erstmal den Luther zerreißen, damit die Reformation auch gegenstandslos wird. Die Hauptarbeit also dieses Kreises ist die jährliche Gestaltung der sogenannten Osterakademie im Marienwallfahrtsort Keveler am Niederrhein. Hochrangige Katholiken finden sich dort zusammen, um ein ganz bestimmtes Thema zu bearbeiten. In diesem Jahr war das Lutherbild dran. Fazit der gesamten Tagung: Luther war ein ganz schlimmer und armseliger Kerl, ja sogar ein Mörder, dessen Theologie sich hauptsächlich aus Schuldgefühlen und seinem kaputten Charakter speise. Da sind die drauf gekommen. Der Historiker und Bestsellerautor Michael Hesemann zeigte in seinem Eingangsvortrag auf, dass Luther aus einem schlechten Elternhaus stammte, in dem er Jähzorn und Gewalt erfahren habe. Später sei Luther ein Säufer und Hurenbock gewesen, der sogar einen Mitstudenten erschlagen habe. Das sei der wirkliche Grund gewesen, warum er sich ins Kloster rettete, um einer Strafverfolgung zu entgehen. So, das hat man wohl rausgefunden. Luther sei als tief zerrissener, von Schuldgefühlen geplagter Mensch gestorben, so sagt Hesemann in dieser Konferenz. Man muss das alles annullieren. Ein ähnlich negatives Urteil fällte die katholische Philosophin Alma von Stockhausen. Sie ist ja für konservative Protestanten aus dem ökumenischen Dunstkreis von Professor Dr. Peter Beierhaus keine Unbekannte. Auch von Stockhausen behauptete, Luther habe einen Mitstudenten tödlich verletzt. Im Kloster hätte Luther dann eine Lösung für diesen Totschlag gefunden. Gott sei schuld an diesem Unglück gewesen, denn der Mensch sei unfrei. Gott allein sei frei. Zudem allmächtig und allwissend. Diese von Stockhausen sagt, nehmen wir doch Abschied von Luther und seiner Theologie, die nichts anderes ist als eine Metaphysiologie, eine Selbstrechtfertigung seiner bösen Leidenschaften. Andere Redner auf dieser Osterakademie geißelten Luther wegen der fehlenden Liebe in seiner Theologie. Der Neutestamentler Klaus Berger arbeitete heraus, dass andere Ausleger des Römerbriefes die Liebe zwischen Gott und dem Menschen schön und meditativ herausgearbeitet hätten. Bei Luther fehle dieser Aspekt völlig, was andere Redner in Keveler ebenso behaupteten. Denn das steht ja unter anderem auch drin im Römerbrief, nicht, dass dadurch, dass Menschen ungläubig sind, Gott die Ehre nicht geben, ja, im verkehrten Leben sind Mann mit Mann, Schande treiben, Frau mit Frau. Das ist doch lieblos. Muss man doch streichen. Darf doch nicht drinstehen. Und da kämpft man auch heute in diesem Sinne, um die Bibel abzuschwächen in ihren Aussagen. Sie darf nicht mehr so strafend wirken. Das ist lieblos. Und Reformation, das war eine lieblose Sache. Wir kennen ja jetzt den Luther. Das hat er nur gemacht, um sich zu rechtfertigen. Weil er so ein schlimmer Mensch war. Versteht ihr? Daran arbeitet man offiziell. Das ist keine, geheime Einstellung von Menschen, die zu Hause in ihrem Kämmerlein mal darüber nachdenken, sondern das wird öffentlich diskutiert im Vorfeld der 500-Jahr-Feier der Reformation, damit wir ja nicht mehr glauben, was da drin steht, nicht allein durch den Glauben gerechtfertigt werden, sondern ihr müsst zurückkehren zur Werkgerechtigkeit. Jeder ist verantwortlich, ja? Und hier verstehen wir in diesem Kontext also auch die Worte des Apostel Petrus. Ich will Fleiß tun, dass ihr alle Zeit nach meinem Abschied solches im Gedächtnis halten könnt, denn ich gebe euch den Beweis, wir reden nicht von Dingen, die wir nicht kennen, die wir uns erdacht haben oder Märchen sind und Fabeln sind, sondern wir haben es selber gesehen. Die Betonung liegt darauf. Dieser Christus ist gekommen. Dieser Christus hat uns erlöst. Dieser Herr hat den Tod überwunden. Wir reden also nicht vom grünen Tisch her, sondern aus der Erfahrung. Bleibt daran, besonders in den letzten Tagen soll das angefochten sein. Fleiß tun, was hier Petrus hervorhebt, dass er fleißig sein will. Das ist dies in der jeder Erweckungsgemeinde oder im Leben eines erweckten Christen, dass er Realist ist und auf die Wiederkunft Jesu zu jeder Zeit wartet. Ich will Fleiß tun, dass ihr immer in der Warteposition bleibt auf die Wiederkunft des Herrn. Kann ja täglich passieren. Der Apostel Paulus schrieb ja auch von sich und seinem Leben, dass er in dieser Warteposition ständig war. Im Philipperbrief hat er das angesprochen, nicht weil er religiös depressiv war, um aus dieser Welt zu scheiden, wie manche sagen, ach, das ist ja alles hier so schwierig, ja, am besten der Herr ruft mich ab. So nicht, sondern mit Freuden, mit Freuden. Und er sagt hier in Vers 21, Christus ist mein Leben, Punkt. Was anderes habe ich nicht. Und abgerufen werden, sterben, das ist noch ein I-Punkt obendrauf. Ist mir Gewinn. Er spricht nicht, das wäre ja dann schade, sondern das ist eine Steigerung der Erfahrung von dem, dass Christus mein Leben ist. Sterben ist mir Gewinn, ist mir Gewinn. Zumal im Fleischleben dient zwar, mehr Frucht zu schaffen. Ich weiß nicht, was ich erwählen soll, ich möchte dem Herrn hier schon dienen, aber ich möchte den Gewinn auch haben. Ihn nämlich zu sehen. Es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden. Lust. Also nicht aus Traurigkeit. Freude. Das ist der Zustand eines lebendigen Christen. Christen sind die größten Realisten. Die machen sich nichts vor. Ja, sie sagen nicht, die werden noch 100 Jahre hier leben. Nein, wir leben heute. In diesem Tag. Ob wir morgen noch hier sind, wissen wir nicht. Und heute wollen wir bereit sein, dem Herrn entgegengerückt zu werden. Ich habe Lust abzuscheinen und bei Christus zu sein, was auch viel, viel besser wäre. Auf dieses zielt auch Petrus hin. Ich möchte, dass ihr in diesem lebendigen Glauben bleibt, dass ihr am Worte Gottes festhaltet, dass ihr wisst, ihr seid gerecht geworden durch das Opfer Jesu Christi, nicht durch eure Werke, sondern durch Gnade. Die Jünger fragten ja auch schon in Matthäus 24, Vers 3, was ist denn das Zeichen oder die Zeichen deiner Zukunft? Wann kommst du? Wann kommst du? Ja, wir sind neugierig. Wir warten darauf. Kannst du uns das erklären? Wir wollen da nicht einfach so dahin leben, sondern wir schauen mal aus. Ja, kommst du bald? Kommst du bald? Das pulsierte schon in ihrem Herzen. Oder in der Apostelgeschichte 1, Vers 6, wo die Jünger vor Pfingsten dann fragten, ja, wann wirst du denn dein Reich aufrichten? Wann? Also, wenn es geht, heute. Gut, wenn wir noch ein bisschen warten müssen, wollen wir uns gedulden, aber am besten möglichst übermorgen und so weiter, ja? Also gar nicht so lange weg. Die Erwartung auch der lebendigen Gemeinde in Korinth zum Beispiel war auch sehr groß. Paulus schreibt zum Beispiel und bestätigt ihn in 1. Korinther 1, Vers 7 und sagt ja in den Versen zuvor, ihr seid in allen Stücken reich gemacht, in Vers 5, an aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist, so, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und ihr wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu. Das ist Bereitschaft. Und diese Bereitschaft kann aber verdunkelt werden, indem man von dem Gnadengeschenk weggeführt wird, wieder in die Werkgerechtigkeit hinein und daran verzweifelt und sagt, nein, dann bin ich noch nicht so weit. Wenn der Herr jetzt kommt, ich bin ja noch nicht so weit. Das ist eine teuflische Eingabe. Doch als Wiedergeborene sind wir jederzeit bereit, auch wenn wir noch äußere Begrenzungen und Schwächen an uns erkennen. Ihr wartet nur auf die Offenbarung Jesu Christi. Oder die Gemeinde zu Thessalonich, da schreibt der Apostel Paulus, die ja auch in der ersten Liebe standen und das Zeugnis von ihnen, das breitete sich in der Umgebung aus, so dass er sagte, ich brauche gar nichts erzählen in der Umgebung. Die wissen alle genau Bescheid, was mit euch passiert ist und sie nehmen irgendwie Anteil oder gehen sogar darauf ein, indem sie sich bekehren. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Denn sie selbst, also die Leute, verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben und wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und, das erzählen die auch, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Ja, das haben die auch. Ihr seid in der Warteposition. Das hört man und das sieht man, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Also Warteposition auf die Abberufung aus der Welt und oder eben die Entrückung. Die Entrückung oder eben einfach den Leib ablegen. Das ist lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube zielt nicht auf den Genuss der irdischen Dinge ab, sondern auf die Einnahme der ganzen Herrlichkeit, die für uns bereitet ist im Himmel. Und auf diesem Hintergrund sagt Petrus diese Worte zu den Gläubigen, wir sind keinen Fabeln gefolgt, bitte bleibt dabei, die Herrlichkeit Gottes ist da. Ja? Denn alle haben sich darauf ausrichten lassen, die Jesus angenommen haben. Und Johannes schreibt auch in seinem ersten Brief mit großer Freudigkeit im 3. Kapitel, Vers 2, wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Wir freuen uns darauf. Und deswegen ja auch Petrus, und ich zitiere da nochmal den 14. Vers, den wir ja gestern schon gelesen haben. Ich weiß, dass meine Hütte, dass ich sie bald ablegen muss, wie mir denn auch unser Herr Jesus eröffnet hat. Er freute sich schon darauf. Und in der Kirchengeschichte, ich sagte ja, können wir nachlesen, dass er gekreuzigt wurde. Aber die Kreuzigung allein war jetzt nicht der Weg des Sterbens, sondern das Zeugnis, was er noch am Kreuz sagte. Er hatte sich ja erbeten, nicht so gekreuzigt zu werden wie der Herr. Er fand sich nicht als würdig, sondern umgekehrt, mit Kopf nach unten. Das hat man ihm dann auch gestattet. Und dann hat er 3 Tage von diesem Kreuz gepredigt, von der Herrlichkeit Gottes. Das war Freude, Zeugnis. Er hat nicht gejammert, geklagt dort am Kreuz, sondern hat gepredigt, dass sich die Leute bekehren zu diesem Heiland. Ja, natürlich, wenn die den da sehen, hängen, ja, zu deinem Heiland, warum lässt er dich da so hängen? Können wir nicht bekehren. Aber was aus ihm sprach, das war stärker als das sichtbare Kreuz, an dem er hing. Und deswegen kamen viele Leute zum Glauben, wie sowieso damals in der römischen Zeit, wo Christen sehr stark verfolgt wurden, ja, die sich dann auch im Winter ausziehen mussten, wie man das ja hier beim Holocaust auch erlebt hat, bei den Juden ausziehen mussten und nackend auf dem Eis stehen mussten. Und damit sie nicht weglaufen, hat man römische Wachen drumherum gestellt. Und die römischen Wachen, die beobachteten diese Gläubigen, die dann sangen und auch den Aufblick hatten zum Herrn. Und was passierte? Diese römischen Wachen zogen nacheinander ihre Kleidung aus und stellten sich zu ihnen. Weil sie merkten, da ist Leben. Und wir da außenrum, da ist der Tod. Ja, diese Freudigkeit bei denen, die wollen auch wir haben. Und dann gesellten sie sich zu den Christen und starben einfach mit ihnen. Also das Leben des Glaubens im Herzen eines Christen bringt immer Freude und Dankbarkeit hervor. Und auch die Freudigkeit darüber, dass er die Zeit, die er auf der Erde hat, noch nutzen möchte zur Ehre des Herrn. Paulus schrieb ja an die Epheser, Kapitel 5, Vers 16, kauft die Zeit aus, beziehungsweise nutzt sie aus. Nutzt sie aus für das Gute, was euch gegeben ist, dass ihr Zeugen seid, dass andere das mitkriegen und dass sie sich auch in diese Freude des Erlöstseins durch den Glauben ziehen lassen. Und eben auch die Freudigkeit in unserer Zeit, wenn wir sehen, dass Gottes Werk so verläuft, dass er Israel sammelt aus allen Nationen, dass wir mitarbeiten an der Aussage vom Propheten Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk. Das ist ja eine Aufgabe. Kostet die Zeit aus. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Predigt ihr, eure Dienstbarkeit hat ein Ende. Denn eure Missetat ist vergeben. Ihr habt ja Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn für eure Sünden. Ihr habt doppeltes empfangen. Im Übrigen, Israel hat immer doppeltes empfangen. Hat immer mehr leiden müssen als alle anderen Völker. Und zwar warum? Weil es Gottes Volk war. Das ist ja auch so. Die eigenen Kinder, die züchtigt man ja mehr als die fremden Kinder. Die eigenen Kinder, da hat mal der Sohn von Bruder Nützold gesagt in der Bäckerei, ja Papa, also bei mir nimmst du das immer so genau und ich kriege immer gleich eins hinter die Ohren. Warum machst du das nicht bei den anderen? Ja, du bist mein Sohn. Sagt er, du bist mein Sohn. Deswegen kriegst du noch eine hinter die Ohren. Ja? Denn ich will, dass du auf dem Wege bleibst. Und Israel wurde auch doppelt gezüchtigt. Sie haben nämlich doppelt so viel erlebt und mehr erlebt als andere mit dem lebendigen Gott. Und wenn sie da abtrünnig wurden, dann mussten sie auch doppelt so viel Lasten tragen, damit sie wieder zurückkehren. Andere, die nichts wussten davon, die haben wenig Streiche gekriegt. Ja? Und wir sind da aufgefordert, auch mit als Christen diesen Trost auszusprechen, die Sammlung Israels als Werk Gottes mit zu begleiten. Denn es wird ja angekündigt, dass die Herrlichkeit des Herrn erscheinen will unter ihnen. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Auch wenn sich vieles aufbäumt in unserer Zeit gegen die Wiederkunft Jesu, er wird kommen, er wird kommen. Und Gläubige sollen in diesem Glauben ganz fest bleiben. Auch wenn andere sagen, das ist ja, bleibt ja alles so, wie es gewesen ist, es ändert sich überhaupt nichts und da, der Christus, der kommt gar nicht. Doch er kommt und wir sehen es an dieser Sammlung Israels, dass es nahe vor der Tür steht. Petrus wollte also die Gewissheit und das Geheimnis des Glaubens im Herzen der Gläubigen gefestigt wissen, damit auch die Verfolgungstage die Treue im Glauben nicht erschüttern können. Verfolgungstage können einen Menschen, auch einen Gläubigen, sehr schütteln und rütteln, so dass er letztlich geneigt sein kann, dem Glauben zumindest teilweise abzusagen. Wir, denen es ja noch gut geht, auch körperlich gut geht, wir haben es leicht, darüber zu reden, dass man Treue behalten soll. Aber denken wir, im Gebet ist es heute auch angeklungen, an die Glaubensgeschwister in Nordkorea. Wir haben ja auch kürzlich mal einen Bericht in der Gemeinde gehört über die Gläubigen in Nordkorea, wie es denen geht. Wie verachtet sie werden, wie sie geschlagen werden. Sie müssen immer gebückt gehen. Sie dürfen nicht gen Himmel schauen. Und vieles andere mehr. Sie werden ständig bestraft. Wie handeln wir, wenn das auf uns zukommt? Loben wir dann noch den Herrn? Preisen wir ihn dann noch? Oder hadern wir im Herzen? Das kann ja leicht aufkommen. Die menschliche Seite ist dagegen, absolut. Gegen Verfolgung, gegen Not, gegen Schmerzen. Ja, da fragen wir uns ja manchmal, warum sterben auch Gläubige an Krebs? Ja, warum hat der Herr das nicht anders gemacht? Ich denke da an Samuel Fura zum Beispiel, ein Gottesmann, Wim Malgo hatte mit ihm oft Zeltevangelisation gehalten. Er hatte Vollmachten bekommen, auch in einem seelsorgerlichen Gespräch mit den Menschen, die Jesus suchten, zu reden und auch für sie zu beten. Und der Herr hat viel Gnade gegeben, dass sie gesund wurden. Er selber ist an Krebs gestorben. Er wurde nicht gesund. Ja, das ist so. Und dann fragt man sich dann leicht, wenn man nicht vorbereitet ist, warum ich an so einem Krebs sterben muss oder dieser Gläubige an Krebs sterben muss. Das ist ja nicht das Entscheidende, woran wir hier sterben, leiblich und abgerufen werden, sondern welche Haltung wir da drin haben. Wir sollen fest bleiben im Herrn. Auch in den Verfolgungstagen, die ja im Kleinen auf der geistigen Ebene heute schon sehr zu spüren sind, Ablehnung. Aber es können auch Verfolgungstage leiblicher Art kommen, auch für uns. Und dann soll das Evangelium in uns, die Gnade, immer dominant bleiben. Denn vom Leib her hatte ja Petrus seine Erfahrung, dass alles Vornehmen mit Worten nicht funktionierte. Vor Pfingsten, wir haben uns das schon gesagt, hat er Jesus versprochen, ich bleibe immer bei dir, mach alles richtig, ich verteidige dich, bin da, ich verleugne dich nie und alles Mögliche. Das sagen wir dann auch. Einfach so, menschlich gesehen, wo es uns gut geht, können wir das sagen. Ne? Aber dann kam die Situation und dann war alles anders. Kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, wovon du redest. Zudem habe ich noch nie gehört. Ich glaube nicht an die Bibel. Aus Angst. Und das soll nicht aufkommen, sondern durch den festen Glauben an Jesus Christus, festhalten an seinem Wort, sollen wir innerlich so geprägt sein, dass wir auch den Verfolgungstagen gelassen entgegensehen können. Wir sind aufgefordert, durch den Geist Gottes das wichtige Zeugnis der ewigen Erlösung, nicht nur für eine Zeit weiterzugeben. Warum sage ich ewige Erlösung? Gerade in der Theologie der römisch-katholischen Kirche, das ist ja diese feine Irrlehre, will man sagen, und darum wollen sie ja die Religion alle in ihren Schoß bringen, heißt es ja, dass man nur erlöst ist für einen persönlichen neuen Anfang durch Golgatha erlöst. So, und jetzt kannst du nur anfangen. Jetzt bist du verantwortlich und alles, was du noch falsch machst, muss im Fegefeuer aufgearbeitet werden. Ja, Fegefeuer, das gibt es ja immer noch. Ne? Und deswegen, damit man aber da nicht zu lange drin schmoren muss, gibt es Möglichkeiten, einen Ablass zu erringen durch gute Taten, gute Werke, Geldgeschenke, Pilgerfahrten und dergleichen. Dann kriegt man vielleicht 500 Jahre erlassen. Und wir waren, meine Frau und ich, ja in Süddeutschland in einem Ort, da haben wir eine Kirche aufgesucht, wirklich eine Wallfahrtskirche. Da sind Treppenstufen aufgebaut, auf der jeder Stufe sollst du ein Vater unser beten. Oben ist ein Bild, ein Heiligenbild, dann steht da, dann werden dir so und so viele 100 Jahre erlassen. Also wenn jemand sagt, das gibt es heute nicht mehr, dann ist er desorientiert. Nicht? Und wir verkündigen aber Erlösung in Ewigkeit. Mit einem Opfer hat Jesus uns vollendet in Ewigkeit. Und das sollen wir auch weitergeben an die Menschen, die uns über den Weg geschickt werden, an vertraute Menschen, sei es in der Familie, außerhalb der Familie, am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Fleiß tun heißt also, besonders in der Fürbitte und im zeugnishaften Wandel und womöglich auch durch Worte den Nächsten, den Mitmenschen zu segnen, auch wenn er vor unseren Augen noch so schlimm aussieht und so schlimm sich gibt. Wir sollen ihn segnen in der Hoffnung, dass er sich bekehrt und auch dieses Leben aus Gott empfängt. Manches Kind, und das erlebten wir auch in den Zeugnissen derer, die sich bekehrt haben, hat sich erinnert und manches Kind wird sich erinnern an die Worte der Mutter, des Vaters, der Großmutter. Und manche haben mir gesagt, ja, meine Großmutter ist gläubig, die hat für mich gebetet. Jetzt kommt eine Schwester zu uns in die Gemeinde, die hat genau auch das wieder gesagt. Meine Großmutter war gläubig. Ja? Und die hat mich immer mal mitgenommen in die Gemeinde Und die hat für mich gebetet. Ich bin zwar dann abgerutscht, aber die hat gebetet. Und das geht dem Kind nach. Also das ist niemals vergebens, was wir auch aus dem Glauben dem Nächsten auf den Weg mitgeben. Es wird zu seiner Zeit auch Frucht bringen. So wie wir uns ja persönlich auch an manches Wort erinnern, das uns gesagt ist durch Gottesmänner, das ist uns einfach hängen geblieben. Aha, so und so sollen wir wandeln, will ich auch tun. Paulus hat an Timotheus das geschrieben, dass es sehr wichtig ist, diese Worte, die er gehört hat, festzuhalten, sich nicht irre machen zu lassen. 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesum Christum, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Halte das fest, denn das ist das, was dir Orientierung für alles andere gibt. Wenn du dich erinnerst, dass Jesus dein Herr ist, dann steht er immer vor allen Dingen und durch ihn kannst du die Dinge, die dahinter sind, dann auch richtig regeln. Halte fest im Gedächtnis. Also, wir sollen daran erinnert werden, was Jesus für uns tat, wozu er das tat, was er tat am Kreuz auf Golgatha und die Überwindung des Todes und wie seine Tugenden sind, die wir im Glauben annehmen, die wir im Glauben auch erfahren. Nochmal ein Punkt auf diese Aussage, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Petrus will klarstellen, dass das Evangelium keine Philosophie ist, auch keine persönliche Einbildung auf der Suche nach irgendeinem Gott und der Vorstellung, so und so könnte dieser Gott sein, sondern aufgrund des Erlebnisses auf dem Berg Tabor, wo Gottes Stimme vom Himmel kam und bezeugte, dies ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Aufgrund dieser Erfahrung, die Herrlichkeit Gottes selber erlebt zu haben, gab er das Evangelium weiter. Und zwar in Matthäus 17 lesen wir ja von diesem. Und wenn hier steht Heiligen Berg, dann ist nicht der Berg heilig, sondern die Situation, was auf diesem Berg geschehen ist, ist eine heilige Situation gewesen, weil nämlich Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Berg genommen worden sind. Jesus nahm sie mit und dort betete er in Matthäus 17. Und dann wurde er plötzlich ganz verklärt vor ihrem Angesicht. Sein Angesicht selber leuchtete wie die Sonne, die Kleider wurden weiß wie ein Licht und da erschien ihnen Mose und Elia. Gesetz und Hinweis auf die Gnade. Durch Mose ist das Gesetz gegeben. Elia war derjenige, der entrückt worden ist aus dieser Welt. Das ist eine Vorschattung auf die entrückte Gemeinde. Und der Elia sollte ja kommen, bevor Christus dann kommt, nicht? Deswegen deutete ja Jesus Johannes den Täufer auf Elia hin und sagt, wenn ihr wollt, er ist nach dem Geist und der Kraft, er ist Elia. Und er wird auch zum Schluss in Geist und Kraft nochmal kommen vor der Wiederkunft des Herrn. Diese erschienen dort und was taten sie? Sie redeten mit dem Herrn von dem Ausgang, den er zu Jerusalem nehmen sollte. Sie redeten mit ihm über Golgatha, Lukas 9, 31. Sie redeten davon, dass er diesen Erlösungspreis bringen würde. Das war in dieser Verklärung mit drin. Und mitten in dieser Verklärung kam diese Stimme, die sie hörte. Und Petrus sagt, das haben wir gehört. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dies ist mein lieber Sohn. Sie redeten mit ihm über den Ausgang zu Jerusalem, von der Gnade, dem Gnadengeschenk. Und so in diesem Ganzen umgeben zu sein, sprach dann auch Petrus jetzt, das ist gut, hier bleiben wir. Wo solche Offenbarung ist, gehen wir nicht mehr weg. Lass uns drei Hütten bauen. Mose eine, Elia und dir eine, wir bleiben hier. Das ist Herrlichkeit, verstehen wir? Und das prägt das Leben, die Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Da gehe ich niemals zurück. Ich werde niemals verleugnen, was ich erlebt habe mit meinem Heiland. Das soll bei mir bleiben. Und diesen Schwerpunkt legte hier Petrus in diesem Brief auch auf die Botschaft für die Gläubigen. Wir sind nicht Fabeln gefolgt, sondern wir haben das erlebt. Das war so herrlich, da bleibt man immer. Oder wie meine Frau früher gesagt hat, da bleibst du liegen. So gut schmeckt das. Bleibst du liegen. Ja? Da gehst du nicht mehr weg davon. Mose und Elia, ja, Gesetz und Hinweis auf die Gnade erschienen dort. Und die Wolke, die sie dann überschattete, ist die Wolke auch des Glaubens, worunter alles stattfindet. Glaube ist ja auch wie so eine Wolke. Das ist ja nicht, was man da so fest, materiell festhalten kann, sondern das ist darin sein in dem Glauben. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben wissen wir, dass Gott die Welt aus nichts gemacht hat. Da brauchen wir keinen Naturwissenschaftler, der jetzt anfängt zu rechnen, kann das sein, kann das sein? Brauchen wir keinen. Der Glaube weiß das einfach. Ohne einen materiellen Beweis dafür herbeiziehen zu wollen. Ja, das ist diese Wolke des Glaubens, unter der wir dann doch stehen sollen. Und die Stimme, die vom Himmel kam, ist das Zeugnis. Das ist die Wahrheit. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ja, das selbsterlebte Zeugnis ist das Fundament des Glaubenslebens und der Verkündigung. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der von neuem geboren ist, der kennt so ein Zeugnis der Entlastung von der Schuld, der Befreiung. Anklage ist weg. Es ist was neu geworden. Man kann es gar nicht so richtig begreifen, aber man weiß, da ist was anders. Plötzlich sind die Sorgen weg. Plötzlich hat man keine Zukunftsangst mehr. Wo kommt das her? Das sind die Erfahrungswerte, wenn man Jesus aufgenommen hat. Ohne diese Erfahrungswerte tappt man nach wie vor im Dunkeln. Bleibt man in der Furcht des alten Menschen stehen, in der Sorge hängen, in der Angst, dass es einem schlecht gehen könnte und so weiter und so fort. Das wird man nicht los. Aber hier, durch die Wiedergeburt, merkt man, wenn man unter diese Glocke des Glaubens gekommen ist, da ist etwas anders. Da löst sich eigentlich alles auf, was uns vorher geängstet hat. Und davon sprach auch hier Petrus. Lukas, der auch das Lukas-Evangelium schrieb und auch die Apostelgeschichte, er bekundete ja auch, was ich jetzt schreibe, das habe ich von denen gehört, die es selbst gesehen und gehört haben, die es erlebt haben. Also ich schreibe jetzt nicht irgendwas, was ich mir zusammengeklaubt habe aus verschiedenen philosophischen Büchern, sondern von Menschen, die Jesus erlebt und gehört haben. Und so auch die Predigt des Petrus im Haus des Cornelius. Was sagte er? Er sprach davon, was geschehen ist zu Jerusalem, wie der Messias Jesus Christus für unsere Sünden gekreuzigt ist und auferstanden ist. Er hat uns befreit von der Sündenschuld und er hat sich als der Auferstandene uns offenbart. Also wir reden von dem, den wir gesehen, den wir gesprochen haben. Ja, so wie es Johannes ja in seinem Brief dann auch sagt. Wir merken also, Glaube ist etwas Lebendiges, ist nicht etwas für Wahrhalten. Auch die Kommunisten sagten, ich glaube auch, dass so und so viel Knochen eine gute Brühe geben. Ja, das ist nicht dieser Glaube. Sondern Glaube ist das, ein Wissen, was über jeden Verstand geht. Ein Wissen, was nur in diesem Glauben an Jesus Christus offenbar wird. Dass ich weiß, ich bin Kind Gottes. Das weiß ich, das muss man mir nicht einreden. Das kann man mir auch nicht mehr ausreden. Das ist ein Wissen. Ja, wie kommst du denn darauf? Wo hast du das studiert? Ja, das habe ich nicht studiert. Das ist durch den Heiligen Geist in mich gekommen, dieses Wissen. Versteht ihr? Und das darf uns nicht weggenommen werden. Auch nicht dadurch, dass man versucht, die Bibel zu verfälschen. Wir haben die Stimme gehört. Ein Beispiel dazu ist mir mal in die Hände gekommen von diesem gesegneten Prediger Spurgeon im 19. Jahrhundert in England. Der hatte mal hier etwas aufgegriffen, ein Gespräch, nämlich zwischen einem Kritiker der Bibel und des Glaubens und einem Gläubigen. Die fuhren beide im Omnibus und nach allem, und dann sagte eben der Kritiker, nach allem haben sie doch eigentlich gar nichts, darauf sie sich mit Gewissheit verlassen können. Ich kann Ihnen den Beweis liefern, dass Ihre Bibel gar nicht authentisch ist. Und der bescheidene Christ, der sagte, ja, mein Herr, ich bin ja kein Gelehrter und ich kann auf Ihre Fragen nicht so antworten. Aber ich glaube an den Herrn Jesus Christus und ich habe eine solche Veränderung in meinem Wesen und in meinem Charakter erfahren und empfinde solche Freude und solchen Frieden im Glauben, dass ich wünsche, Sie kennten meinen Heiland auch. Also mehr kann ich nicht sagen dazu, sagte er. Der Kritiker, der antwortete darauf und sagte, Sie haben mich jetzt fest. Darauf kann ich nicht antworten, weil das nicht mehr denkbar ist. Das ist eine persönliche Erfahrung. Die kann ich nicht mit Argumenten Ihnen wegnehmen. Schlichter Glaube. Ja, so ist es, da haben Sie mich fest. Wenn wir wissen, was durch die Gnade in uns gewirkt worden ist und wenn wir die erhaltene Kraft dieser Gnade kennen, können uns die Feinde Christi nicht überwinden. Wenn wir diese Gnade, die Kraft kennen, wir müssen sie kennen. Ja? Kraft und Zukunft Jesu. Das heilige Evangelium soll also nicht nur im Kopfe sich bewegen, sondern das Leben bestimmen. Das Evangelium ist die Kraft zur Veränderung des Lebens, wie wir es eben gerade gelesen haben, durch den Heiligen Geist. Nicht materielle Vollkommenheit soll gesucht werden, wie wir das ja oft auch tun. Wir beten ja auch um materielle Dinge und Umstände, die geregelt werden sollen, sondern vielmehr die geistlichen Maßstäbe sollen in uns Raum gewinnen. Dieser selbe Petrus hat ja auch in seinem ersten Brief Folgendes geschrieben. Das ist alles aus der Glaubenserkenntnis gekommen und das gibt er weiter. Er gibt nicht weiter, was er sich so erdenkt, sondern was er erfahren hat und schreibt dann hier im 4. Kapitel des ersten Briefes, weil Christus im Fleisch für uns gelitten hat, wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer am Fleisch leidet, der hört auf von Sünden, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht der Menschen lüsten, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens zugebracht haben nach heidnischem Willen, ist genug. Da wir wandelten in Unzucht, Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, greulichen Abgötterei, ist genug. Ja, er sagt einfach, das ist genug. Jetzt leben wir im Glauben und das ist ein anderes Leben. Da sollen wir beständig drin bleiben. Dieser Glaube überwindet die Welt. Wir kennen diese Aussagen zum Teil ja auswendig. 1. Johannes 5, 4, ja, der Glaube, der die Welt überwunden hat. Und darin stehen wir. Und immer am Ende der Sendschreiben in der Offenbarung 2 und 3 fordert der erhöhte Herr auf, wer überwindet, der wird. Wer überwindet? Und überwinden heißt ja hier, wer bleibt in dem, was er empfangen hat. Schon beim ersten Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus erinnert der Herr daran, was sie empfangen hat. Ihr habt die Liebe empfangen. Die Liebe empfangen zu mir, zu meinem Werk und somit auch zu dem Nächsten. Bleibt darin. Ich sage euch, ihr seid jetzt ein Stück abgewichen, kehrt zurück zur ersten Liebe. Denn wer überwindet, der wird dann auch die Herrlichkeiten Gottes sehen. Und wer nicht überwindet, und wenn hier steht, dessen Leuchter werde ich wegstoßen, bedeutet das nicht, das ewige Leben ist dann vorbei, sondern das Zeugnis ist vorbei. Und wir sehen mit Schrecken eigentlich, dass alle 7 Urgemeinden in der Türkei nicht mehr an ihrem Ort bleiben konnten. Es sind nur noch historische Orte, kleine Steinchen zu sehen. Stattdessen wird jetzt wieder die Diana der Epheser verehrt in Form der schwarzen Madonna, wo der Papst auch hingeht und sich verneigt. Ja. Das wird stattdessen dort gemacht. Ja. Da war mal eine lebendige Gemeinde, die allerdings dann doch nicht in der ersten Liebe geblieben ist. Das Zeugnis, der Leuchter des Zeugnisses wurde dort weggenommen. Zukunft Christi, also darum geht es ja. In diesem Überwindungsleben durch den Heiligen Geist soll das Festhalten und die Freude an der Herrlichkeit des Herrn immer wieder in unserem Herzen pulsieren und uns aufrecht und aufblickend zu ihm durch die Zeit gehen lassen. Gottes Kinder sollen nicht erneut Weltkinder werden, sondern Himmelsbürger bleiben. Jesus Christus kommt ganz gewiss für jeden wieder, sei es eben durch die Entrückung oder das Ablegen des Leibes. Darum sollen wir also auch Fleiß tun, so wie Petrus das von sich sagte, an diesem Leben, was wir geschenkt bekommen haben, festzuhalten. Aber eins haben wir ganz bestimmt verstanden, dass dieses Leben, an dem wir festhalten sollen, zunächst ein Geschenk Gottes sein muss. Man kann es nicht machen. Man kann nicht durch Religiosität in dieses Leben kommen, sondern man kann sein Herz öffnen und sagen, komm zu mir, Herr Jesus, komm in mein Herz, sei du der Bestimmende, A und O. Ohne dich will ich nichts mehr tun. Erst da beginnt es, das neue Leben zu pulsieren, das dann den Aufwärtsblick zum Herrn hält. Wie steht es in Hebräer 10, Vers 35? Das möchte ich uns noch lesen. Werft doch euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld ist euch aber Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Deswegen grüßte sich die Urgemeinde immer mit dem Wort Maranatha, oder wir sagen Maranatha, das heißt, der Herr kommt, der Herr kommt. Das sprachen sich immer wieder zu, der Herr kommt. Denke daran, der Herr kommt, ja. Denkst du noch daran, der Herr kommt. Du weißt nicht wann, aber er kommt. Er kommt vielleicht heute für dich, vielleicht morgen, vielleicht in ein paar Jahren. Er kommt. Und dieses hielt die Gläubigen dann wach. Ja, er kommt. Ich will bereit sein. Jawohl. Und das sollen auch wir so halten. Hier verstehen wir also die Worte des Apostel Petrus, das Drängen im Heiligen Geist, dass wir lebendig bleiben.